So macht Gott also aus Rauchern nicht Raucher. Ich bin jetzt seit 8 Jahren Kreisjugendpastor der Freien Evangelischen Gemeinden, seit 13 Jahren Pastor im Bund Freier Evangelischer Gemeinden und ich glaube seit 15 oder 16 Jahren im Predigtdienst. Und 2 Sachen ändern sich nie. Mein Name ist Boris Schmidt und es passiert heute noch, dass ich immer wieder mal als Boris Becker begrüßt werde. Danke für die korrekte Begrüßung. Das letzte Mal war das, ich glaube, vor 3 oder 4 Wochen der Fall. Der Mann hat doch starken Eindruck in unserem Land hinterlassen. Das Zweite, was sich nicht ändert, ist, dass wenn ich predige, ich immer noch ein bisschen nervös bin. Auch wenn es besser geworden ist, seit ich frei rede und nicht mehr der Kanzeln stehe. Da fühle ich mich einfach nicht so wohl. Und dann hat mir ein Kollege mal einen Tipp gegeben. Der hat gesagt, wenn du nervös bist bei einer Predigt, dann bring dich einfach selbst in eine peinliche Situation. Ich muss sagen, es klappt nicht. Es klappt nicht. Es ist aufgefallen, ja, doch. Kurze Frage, ist es auch den Männern aufgefallen? Männer sehen sowas. Ich habe das mal in einer Gemeinde gemacht, da saß der Gottesdienstleiter 1,5 Meter vor mir und sagte völlig erstaunt, habe ich gar nicht gesehen. Aber wie gehen wir denn damit um? Wenn da vorne jemand steht und predigen soll und der ist irgendwie peinlich, der ist so ein bisschen schief geknöpft. Sagen wir es ihm? Sagen wir es ihm nicht? Ich habe doch eben gesehen, da ging dann so das Getuschel los. Aber guck mal da. Wie gehen wir damit um, wenn der Prediger schief geknöpft ist, peinlich ist? Wie gehen wir damit um, wenn wir Menschen begegnen, die schief geknöpft sind? Die irgendwie peinlich sind, irgendwie komisch sind? Wie geht Gott mit schief geknöpften Menschen um? Ich habe neulich in einer Gemeinde gepredigt. Hinterher standen wir beim Kaffeetrinken zusammen und da sprach mich ein älterer Mann an und sagte dann so, sag mal, du heißt doch Schmidt und kommst aus Ofteln. Sag ich, ja. Und dann fing er an und erzählte von seinem großen Hobby Familienstammbäume. Bis wohin er zurück ist, bis fast 30 Jahre Krieg und. Und ich denke die ganze Zeit, worauf will er hinaus? Und plötzlich sagt er, Schmidt, Ofteln, wir sind miteinander verwandt. Da sage ich, kleines Problem, mein Schmidt ist zugezogen. Kommt ursprünglich aus Rosbach. Oh, sagt er, in Rosbach habe ich keine Verwandten. Familienstammbäume. Unser Stammbaum, unsere Familie, unsere Herkunft sagt etwas darüber aus, wer wir sind als Mensch. Sagt etwas über unsere Prägung aus. Sagt etwas darüber hinaus, wie wir geknöpft sind. Das kennt man ja. Unsere Familie sagt etwas aus über unsere Mentalität. Auch über unsere Prägung im Glauben. Und sicherlich auch über unsere Macken. Über unsere Fehler. Und manchmal kennt man das ja. Ich komme aus einem kleinen 800-Seelendorf. Dillenburg ist ein klein bisschen größer. Aber ich behaupte, auch hier kennt man das. Die schief geknöpften Familien. Ganze Familien, die irgendwie komisch sind. Die kennt man schon. Oder in der Firma. Kollegen, vielleicht sogar ganze Abteilungen, die schief geknöpft sind. Ich habe eine Zusatzausbildung in Transaktionsanalyse gemacht und wir hatten einen dabei, ich sage nicht, in welcher großen deutschen Firma er arbeitete, aber er sprach immer vom gallischen Dorf in der Firma. Das hatte alle, lassen sich umstrukturieren und machen mit nur die eine Abteilung nicht. Das gallische Dorf. Schief geknöpft. Und er erzählte dann von den Kollegen dort, weil er dann eingesetzt war, um da Ordnung reinzubringen. Und wir sagten irgendwann, um Himmels Willen, das kann doch nicht wahr sein. Die hackten aufeinander rum, die ließen sich nichts sagen, die interessierten sich nicht für das, was sonst in der Firma vor sich ging. Die zogen ihr einzelnes Ding durch, ob es passt oder nicht. Schief geknöpft. Manchmal sind ganze Familien schief geknöpft. Das kennen wir. Ich möchte euch einen Stammbaum lesen aus dem Neuen Testament. Ihr kennt diese Dinge, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Meistens scheitern wir ja dran beim Bibellesen. Ich gehe oft Wetten ein mit Jugendlichen. Als Jugendpastor hat man ja viel mit Jugendlichen zu tun. Und oft ist das so, die kommen mit 14, 15 zum Glauben, dass sie voller Enthusiasmus sagen, ich lese jetzt die Bibel von vorne bis hinten und dann wette ich immer. Und dann sage ich, pass auf, du hast 2 Chancen. Entweder bis 3. Buch Mose, dann fängst du an und blätterst zeitenweise weiter. Und wenn du gut bist, sage ich, kommst du ins 1. Buch Chronik. Und wenn dann 8, 9, 10 Seiten nur der zeugte den steht, dann... Ich habe bisher jede Wette gewonnen. Aber manchmal stehen in diesen kleinen Stammbäumen so kleine Schätzchen drin. Ich, Keine Angst, ich werde es nicht im ersten Buch Chronik lesen. Ich möchte den Anfang des Neuen Testamentes lesen, den Familienstammbaum Jesu. Wenn unsere Familie etwas darüber aussagt, wer wir sind als Menschen, wie wir geknöpft sind, dann sagt dieser Stammbaum etwas aus über Jesus. Darüber, wie Jesus so geknöpft war für sich als Mensch. Ich lese nach der Übersetzung von Walter Jens. Da heißt es, Matthäus 1, Abvers 1. Jesus Christus, ein Nachkomme Davids und Abrahams. Dies ist seine Geschichte, dies seine Herkunft. Am Anfang Abraham, dann Isaak, Jakob, dann Juda und seine Brüder, dann Peretz und Serach, die Judas und Tamas Kinder waren, dann Hezron, Peres Sohn, dann Ram, Aminadab, Nachshon, Salma, dann Boas, der Salmas und Rahabs Sohn war. Dann Obed, der Sohn von Boas und Ruth. Dann Isai. Dann König David. Dann Salomon, dessen Eltern David und die Frau des Uriah waren. Dann Rehabeam, Abia, Asa, Jehoshaphat, Joram, Azaria, Jotam. Dann Achas, Hiskiahu, Manasse. Amon, dann Joschiahu, dann Jechonja und seine Brüder, die zur Zeit der Verbannung nach Babylon lebten. Nach der Verbannung. Zuerst Shealtiel, Jechonjas Sohn, dann Zerubabel, Abihud, Eliakim, Asur, Zadok, Achim, Elihud, dann Eleasar, dann Matan, dann Jakob, dann Josef, der Mann Marias. Sie hat Jesus geboren, der Christus heißt, der Messias. Wir haben noch einen zweiten Stammbaum Jesu im Neuen Testament. Der steht bei Lukas. Man geht heute allgemein davon aus, dass das eine der Stammbaum von Josef ist und das andere der Stammbaum von Maria. Dann hätten wir hier den Stammbaum von Maria. Dieser Stammbaum hier bei Matthäus unterscheidet sich vom Stammbaum, den Lukas berichtet. Nicht nur durch den Namen, auch durch eine Besonderheit, die fast nicht auffällt. Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mittendrin tauchen außer Maria noch ein paar Frauen auf. Das war ungewöhnlich damals. In der jüdischen Kultur zählten Frauen nicht so viel. Gerade da nicht, wenn es um Familienstammbäume ging. Die tauchen nirgendwo auf sonst. Im Alten oder Neuen Testament, in Familienstammbäumen. Hier sind vier Frauen genannt. Matthäus schreibt an Judenchristen, die in dieser jüdischen Kultur groß geworden sind. Und für die ist das ein Überraschungsmoment, Frauennamen zu lesen. Das sind vier Momente im Text, wo jüdische Leser kurz stehen bleiben. Und denken, hups, was soll das? Hier will Matthäus auf irgendetwas aufmerksam machen. Darauf aufmerksam machen, wie Jesus geknöpft ist. Er berichtet von Tamar. Tamar, das war die Frau von Er. Der hieß wirklich so, Er. Er war der Sohn von Juda. Von Er wissen wir nicht viel, weil er ziemlich früh starb. Kinderlos. Damals gab es ein Gesetz der sogenannten Schwagerehe. Das besagte, dass wenn eine Ehe kinderlos bleibt, der Bruder des Verstorbenen die Frau heiratet und ihr Kinder zeugt im Namen seines verstorbenen Bruders. Das klingt für uns etwas seltsam. Also ich wollte auch nicht meine Schwägerin heiraten. Aber das hat damals einen ganz praktischen Nutzen. Der Nutzen heißt Altersvorsorge. Die einzige Altersvorsorge, die einzige Sozialversicherung waren Kinder. Eine Frau ohne Kinder drohte die Altersarmut. Also heiratet der Bruder von Er, diese Tamar, um ihr Kinder zu zeugen. Das ist Onan. Onan kennen wir schon eher aus einem Begriff, den es auch im Deutschen gibt. Onanie steht für Selbstbefriedigung. Nun hat Onan mit Selbstbefriedigung nichts zu tun, sondern, muss fachlich zu sagen, mit Coitus Interruptus. Der weigert sich nämlich, dieser Tamar Kinder zu zeugen. Sex hat er schon mit ihr. Aber bevor es zum Samenerguss kommt, bricht er ab. Coitus Interruptus. Er lässt es auf die Erde fallen, übersetzt Luther. Deshalb muss er sterben, nicht weil er es auf die Erde fallen lässt, sondern weil er sich weigert, seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Dieser Tamar Kinder zu zeugen. Ihr droht immer noch die Altersarmut nach dem Tod des zweiten Mannes. Nun hat Juda noch einen Sohn. Selach. Ziemlich jung noch, vielleicht 10 oder 11. Und Juda denkt, um Himmels Willen, die Frau hat schon 2 unter die Erde gebracht, schwarze Witwe. Wenn die den Kleinen auch noch kriegt und umbringt, unter die Erde bringt oder was immer da auch passiert. Er weiß es ja nicht so genau.
dann stehe ich auch ohne Kinder da, ohne Altersvorsorge. Dann droht nicht nur ihr die Altersarmut, sondern mir auch. Also schickt der Tamar zurück zu ihrem Vater. Sagt, soll der sich doch um dich kümmern? Soll der doch schauen, wie du zurechtkommst im Leben? Er verweigert Tamar aus doppelter Sicht ihr Recht. Zum einen verweigert er ihr den Mann. Gut, der ist auch noch ein bisschen klein. Aber er verweigert ihr auch die Vorsorge. Er wäre eigentlich zuständig als Familienoberhaupt für die Versorgung von Tamar. Er schickt sie zu ihrem Vater zurück. Einige Zeit später ist Juda gerade beruflich in der Gegend unterwegs, in der Tamar jetzt lebt. Und Tamar kennt ihren Schwiegervater allem Anschein nach sehr, sehr genau. Die erwartet ihn. Aber nicht in Gestalt von Tamar, sondern sie verkleidet sich als Hure. Huren waren damals verschleiert und daher nicht zu erkennen. Sie wartet am Wegrand am Eingang der Stadt auf ihn. Er kommt, sieht diese Hure da sitzen und denkt, ich bin ziemlich weit weg von zu Hause. Mich kennt hier niemand, mich sieht hier niemand. Das ist doch mal eine Gelegenheit. Er spricht sie an und die beiden einigen sich. Sex gegen Bezahlung. Die Bezahlung soll ein Ziegenbock sein. Sagt Juda. Ich bin beruflich unterwegs, ich habe überhaupt keinen Ziegenbock dabei. Aber, sagt er, ich gebe dir meinen Siegelring. Und morgen kommt mein Diener und tauscht den gegen den Ziegenbock ein. Okay, sagt Tamar, ist in Ordnung. Und die beiden schlafen miteinander. Am nächsten Tag kommt der Diener mit dem Ziegenbock in die Stadt und sucht nach der städtischen Hure. Und die Einwohner des Dorfes sagen, Hure hat sie noch nie gegeben. Kennen wir nicht. Und so kehrt der Diener unverrichteter Dinge nach Hause zurück zu Juda und sagt, da gibt's keine Hure. Und Juda sagt, sollte halt sehen, wie sie vom Siegelring satt wird. Behalte ich halt meinen Siegenbock, ist okay. Einige Zeit später hört Juda so erste Gerüchte. Du Juda, hast du schon gehört? Deine Schwiegertochter Tamar ist schwanger. Denkt Juda, wie kommt denn das? Er war es nicht, Onan war es nicht, Selach war es nicht. Hurerei. Die bringt Schande über meine Familie, sagt er. Sie ist ja immer noch meine Schwiegertochter. Und zitiert sie herbei und stellt sie zur Rede. Und sagt, Tamar, wie kannst du nur? Hurerei, dir droht die Steinigung. Rechtfertige dich. Und sie sagt völlig unschuldig, ich habe auch keine Ahnung, was da passiert ist. Aber vielleicht kann dir der Mann Auskunft geben, dem der Ring hier gehört. Der war es nämlich. Nun ist so ein Siegelring ja innerhalb der Familie bekannt. Und Juda steht da vor seiner Familie wie der letzte Depp. Und muss sagen, jo. Ich war's. Du hast dir nur geholt, was dir zusteht. Altersvorsorge. Dich trifft keine Schuld. Tamar. Ich möchte sie mal nennen, eine Trickhure. Eine Frau, die zum Trick der Hurerei greift, um zu ihrem Recht zu kommen. Die nächste Frau, die erwähnt wird, die kennen wir auch. Das ist Rahab. Die Frau von Salmon. Salmon kennen wir nicht. Aber Rahab kennen wir. Da ist diese Geschichte in Jericho. Das Volk Israel will einmarschieren im Land Kanaan und erobert Stadt nach Stadt. Und so landen sie in Jericho. Jericho gilt als uneinnehmbar wegen der starken Mauern. Also werden Kundschafter ausgesandt. Zwei Mann, die militärische Lage auskundschaften. Wie dick sind die Mauern? Wie ist die Stadtwache? Wie sind die Schichtzeiten? Wann ist Schichtwechsel? Das ganze Pipapo halt. Die beiden gehen nach Jericho, schauen sich alles an, informieren sich, machen sich ihre Notizen. Aber bevor sie zurückkommen, werden sie entdeckt. In der Stadt und müssen flüchten und sich verstecken. Und sie schlüpfen bei einer Hure unter in Jericho, bei Rahab. Diese Hure versteckt sie vor den Wachen der Stadt und lässt sie dann mit einem Seil an der Stadtmauer runter und geht einen Deal, ein Geschäft mit ihnen ein und sagt, passt auf, ich habe euch das Leben gerettet. Und ich weiß, wir alle in Jericho wissen, euch kann niemand aufhalten, weil euer Gott so stark ist. Ihr werdet auch diese Stadt erobern, aber, sagt sie, wenn ihr diese Stadt erobert, ich will am Leben bleiben, weil ich euch geholfen habe. Und die beiden sagen, ist in Ordnung, binde dieses Seil an deine Haustür und jeder, der bei dir im Haus ist, wird überleben. Wir kennen die Geschichte, das Volk erobert die Stadt mit diesen Trompeten um die Stadt rum, quasi die biblische Begründung für Posaunenchöre, Stadtmauern zum Einsturz zu bringen. Alle in Jericho werden getötet, nur Rahab und ihre Familie nicht, die überleben. Rahab bleibt dann beim Volk Israel und heiratet einen Israeliten, Salmon. Rahab, eine Hure, eine ausländische Hure sogar. Die dritte Frau ist Ruth, die kennen wir auch. Da gibt es ein ganzes Buch drüber in der Bibel. Ruth ist Moabiterin, die einen Juden zum Mann hat in Moab. Als ihr Mann stirbt und ihr Schwager stirbt, kehrt sie mit ihrer Schwiegermutter zurück nach Israel. Da steht dann dieser bekannte Vers, dein Volk soll mein Volk sein und dein Gott soll mein Gott sein. Wird heute bei Hochzeiten sehr, sehr gerne genommen. Ist eigentlich ein Vers aus einem Trauerfall heraus. Ich sage das Brautpaar immer, wenn die sagen, sie wollen heiraten, wählen diesen Vers, sage ich, schaut erst nochmal in den Zusammenhang. Wenn er dann noch sagt, er wollte nehmen, ist okay. Und so kommt sie nach Israel, als Moabiterin. In einer Zeit, als Ausländer im Land nicht zählten, als Ehen zwischen Ausländerinnen und Juden zum Teil sogar zwangsgeschieden wurden. Das stand so im Gesetz. Sie lebt in Israel als Ausländerin und damit als Mensch zweiter Klasse. Sie lernt dort diesen Großgrundbesitzer Boas kennen. Das hat ja so ein bisschen was von Hollywood. Bei Arm, bei Boas auf dem Feld, sammelt Ehren. Er sieht sie, verliebt sich in sie. Das erinnert so ein bisschen an Pretty Woman und so, oder? Eine tolle Geschichte mit Happy End. Und sie heiratet diesen Großgrundbesitzer und wird Oma von David. Eine Ausländerin. Innerhalb des Volkes Israel, Mensch zweiter Klasse. So war das damals. Und dann steht da noch eine vierte Frau, die wird noch nicht mal mit Namen genannt. Da steht nur, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Das ist ja schon mal interessant, nicht mit seiner eigenen. Die Frau von Uriah hieß Batseba. Uriah war Soldat in der Armee Davids, gehobener Dienst. Als solcher bewohnte er ein Haus direkt am Palast. Eines Tages, es war gerade wieder Frühling, Frühling ist nicht nur die Zeit, in der Menschen sich ineinander verlieben, sondern war damals auch die Zeit, in der Könige Krieg zu tun pflegen. Das steht so da im Text. Es war Frühling, die Zeit, in der Könige Krieg zu tun pflegen. Staatskasse aufbessern. Nach dem Motto, die Staatseinnahmen letztes Jahr waren schlecht, müssen wir den Krieg führen. Irgendein kleines Nachbarland überfallen. David schickt seine Armee an die Front. Uriah mit. Und eines Tages geht er auf dem Dach seines Palastes spazieren und im Garten des Nachbarhauses badet Batseba nackt. Davids Diener ist bei ihm und er sagt, ey, guck mal da. Die sieht gut aus, oder? Ja, sagt der Diener, ist ganz hübsch. Wer ist denn das? Oh, sagt der Diener, Mensch, die kennst du doch. Die Frau von Uriah. Ist gerade an der Front, guter Mann. Ah, sagt David, Uriah, ja, ja. Ist nicht da, oder? Ja. Sag mal, geh doch mal zu der und sag dir, ich möchte heute Abend mal so privat treffen. Der Diener geht hin. Berichtet Batseba von dem Angebot und anscheinend fühlt sie sich sehr geschmeichelt, denn sie geht zum König in seine Privatgemächer. Die beiden schlafen miteinander und sie wird schwanger. Und jetzt haben beide ein Problem. Auf Ehebruch steht Steinigung, auch für den König. Uriah ist an der Front, der kann es nicht gewesen sein. Oh, sagt David, das ist gar nicht so schlimm. Er schickt einen Läufer an die Front und sagt, ich will Bericht haben, wie es bei euch läuft. Uriah soll kommen, soll mir Bericht erstatten. Uriah kommt, erstattet dem König Bericht, sagt alles bestens, wir erobern Geld ohne Ende. Und David sagt, ey, ist ja klasse, ach, wo du schon mal hier bist, kannst du heute Nacht zu deiner Frau gehen. Sagt Uriah, meine Kollegen pennen im Zelt an der Front. Was sollen die über mich denken, wenn ich jetzt zu meiner Frau gehe? Ich schlafe in der Kaserne. Und er schläft in der Kaserne. Jetzt hat David sein Problem noch immer. Also sagt er am nächsten Tag, du Uriah, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die habe ich nicht verstanden von der Front, erzähl noch mal. Und während Uriah wieder erzählt, füllt er ihn ab mit Wein, macht ihn betrunken. Und als Uriah völlig betrunken ist, sagt David, ach, wo du gerade mal hier bist, du kannst zu deiner Frau gehen. Nee, sagt Uriah selbst im betrunkenen Kopf. Er sagt nicht, ich bin viel zu betrunken. Er sagt, meine Kollegen liegen an der Front. Ich schlafe in der Kaserne. Also hat David noch immer ein Problem. Deshalb greift er zu einem Trick. Er schreibt einen Befehl an den Hauptmann an der Front und sage, pass mal auf, im nächsten Gefecht postierst du Uriah und seine Truppe in der ersten Reihe. Wenn der Feind kommt, ziehen sich alle zurück, nur die sollen die Stellung halten. Uriah muss fallen. Er versiegelt diesen Umschlag, gibt ihn Uriah in die Hand, sagt, ich habe einen neuen Befehl für deinen Hauptmann, nimm mal mit. Uriah geht freudestrahlend an die Front zurück und erlebt seine letzten Tage und stirbt. Nach einer kurzen Trauerzeit heiratet David die Witwe Batseba. Hätte alles so schön enden können, oder? Wäre da nicht dieses kleine Ding mit dem Mord und dem Ehebruch und die Kleinigkeit, dass ein Prophet Gottes Bescheid weiß. Und zu David geht und sagt, sag mal, hast du es nicht mehr alle? Was fällt dir eigentlich ein? Glaubst du, du stehst über dem Gesetz als König? Glaubst du, du stehst über Gott? Er bringt David durch eine kleine Geschichte dazu, sogar sein eigenes Todesurteil zu sprechen. Werde ich nie vergessen, Hebräischunterricht. Der schöne Spruch, der dann fällt im Hebräisch. Atah ha'ish, du bist der Mann. sehr eindrucksvoll, wenn Hansi der Bäcker vor einer Klasse steht und ihr kennt Bäcker, ja. Atahaish, du bist der Mann. Ja, sagt David, ich war's. Ich habe den Mist gebaut. Einige sehr schöne Psalmen sind aus dieser Geschichte heraus entstanden. Psalm 32, Psalm 51. Bathseba, eine Ehebrecherin. Das mutet doch so ein wenig seltsam an. Vier Frauen, eine Trickhure, eine ausländische Hure, eine Ausländerin und eine Ehebrecherin. Und diese vier Frauen sollen etwas darüber aussagen, wer Jesus war? Entschuldigung, Matthäus, das passt nicht in mein Bild vom Sohn Gottes. Matthäus, das ist Gottes Sohn. Der kann nicht schief geknöpft sein. Der kann nicht aus einer schief geknöpften Familie kommen. Da passen zweifelhafte Existenzen nicht in den Familienstammbaum hinein. Wenn unsere Vorfahren etwas darüber aussagen, wer wir als Mensch sind, was sagen diese vier Frauen, auf die Matthäus hinweisen will, über Jesus aus? Entschuldigung, das ist die schief geknöpfte Familie im Dorf. Das sind die, mit denen man den Umgang meidet. Das sind die, über die man die Nase rümpft, über die man hintenrum schlecht redet. Und in eine solche Familie wird Jesus hineingeboren. Paulus klingt da ganz anders, als es um seine Familie geht. Paulus sagt, ich bin ein Israelit reinster Abstammung, auf Generationen hinweg. Das ist die gerade geknöpfte Familie. Pharisäer. Philipperbrief schreibt er das. Sagt, wenn irgendjemand menschliche Vorzüge hätte, dann ich. Reinrassig in Israel. Strenge Glaubensrichtung. Und Jesus, Gottes Sohn, so ganz anders. Das passt nicht in unser Bild hinein, das wir oft haben. Das passt nicht in unser Bild von Gott. Das passt nicht in unser Bild von Gottes Sohn. Und das passt auch nicht in unser Bild darin, wie Gott mit Menschen umgeht, wie Gott mit Menschen arbeitet. Aber Gott stellt diese vier Frauen in seinen Dienst und macht sie zu Vorfahren des Sohnes Gottes. Er adelt sie. Sie werden Vorfahren des Königs der Könige. Gott adelt diese Frauen. Eine Trickhure, eine ausländische Hure, eine Ausländerin und eine Ehebrecherin. Wir denken oft ganz anders. Wir lesen in der Bibel oder in so geistlichen Biografien diese super tollen Lebensbilder. Elia, Hudson Taylor, Abraham, Billy Graham und denken, wow, wenn ich so wäre, dann könnte Gott etwas mit mir anfangen. Es gibt sogar ein wunderschönes Jungscherlied. Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Lass mich an dich glauben, wie Stephanus es tat. Und wir haben das damals mitgeschmettert in der Jungschar. Und der kleine Boris hat immer gedacht, tja, ich bin kein Abraham. Ich bin kein Stephanus. Was will Gott schon mit mir anfangen? Der kleine Boris hat eher gedacht, ich bin schief geknöpft. Gott kann mich nicht gebrauchen. Aber so wie Hudson Taylor, so wie Elias, so müsste ich sein. Dann könnte Gott mich gebrauchen. Dann könnte Gott mich in seinen Dienst nehmen. Wir haben so ein Bild von Gott an dieser Stelle. Gott ist dieser Strenge, der keine Fehler möchte, der immer nur das Beste verlangt, ja, der sogar Rechenschaft für unsere Taten von uns fordern wird. Wir werden alle einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen, sagt Paulus. Und er sagt, dann wird doch geprüft, was wir geschafft haben im Leben, ob es Stroh ist oder Gold. Und immer wieder begegnen wir das, dass selbst Christen dastehen und sagen, ja, ich weiß ja, dass ich gerettet bin, aber eigentlich habe ich tierisch Angst vor diesem Gericht, dass rauskommt, dass alles nur Stroh war. Dann stehen wir da und haben als Christen noch immer Angst vor Gott. Jetzt mal nur in Klammern. Legt einfach mal alle biblischen Stellen, in denen vom Gericht Gottes die Rede ist, nebeneinander. Und ihr werdet feststellen, es ist immer die Rede vom gleichen Gericht, nicht von Zweien oder Dreien. Es ist immer das Gleiche. Und das Urteil steht fest. Schuldig. Stroh. Paulus sagt, sie sind allesamt Sünder. Das ist unser Urteil. Und der Richterspruch steht auch schon fest. Freispruch. Weil Jesus für uns starb. Weil er das Urteil getragen hat. Deshalb können wir hoffen über den Tod hinaus. Klammer zu. Wir haben so ein Bild von Gott. Und haben manchmal sogar Angst vor Gott. Und wir haben ein Bild vom Dienst für Gott. Ja, der fordert ja immer das Beste. Damit mein Dienst richtig gesegnet sein kann, muss ich auch gerade geknöpft sein, muss ich auch richtig sein. Dementsprechend auch manchmal das Bild, das mir von Pastoren begegnet. Berufschristen. Die haben nie Probleme im Glauben. Das hat mir eine gute Freundin gesagt, als ich anfing, Theologie zu studieren. Die sagte, du hast es gut. Du wirst nie wieder Probleme im Glauben haben. Und ich sage, wie kommst du denn darauf? Ja, sagte, jeder Christ hat ja Probleme mit Beten oder mit Bibellesen. Aber bei Pastoren ist es ja Beruf. Und ich war so blöd und habe es geglaubt. Circa 2 Monate lang. Dann habe ich gemerkt, da ist überhaupt nichts dran. Ich habe immer noch die gleichen Probleme wie vorher auch. Es gibt sogar noch, oder es gibt einen Unterschied zwischen der Pastorenkrankheit Bibellesen und der normalen Krankheit Bibellesen. Ich habe mich mit meiner Frau neulich darüber unterhalten und die sagte damals zu mir, Mensch, aber du liest doch jeden Tag in der Bibel, einfach beruflich schon. Du musst dich nicht zwingen, dich hinzusetzen und die Bibel zu lesen. Du wirst sogar noch dafür bezahlt. Ist toll, oder? Und gerade darin steckt eine Gefahr. Die Pastorengefahr beim Bibellesen heißt Bibellesen für andere. Die Bibel nicht mehr für sich lesen, sondern immer schon die nächste Andacht, die nächste Predigt im Hinterkopf haben. Ich habe mich neulich mit einem Kollegen unterhalten, nicht hier aus dem Kreis, deshalb darf ich das, denke ich, sagen. Der sagte, er hätte jetzt für sich die Lösung gefunden mit seiner stillen Zeit. Morgens früh mit der Losung, der Tageslese, der Losung. Und er sagte, dann macht er sich immer seine Notizen in sein Losungsheft an den Rand. Er sagte, das ist ganz toll. Nachmittags bei den Geburtstagsbesuchen habe ich die Andacht gleich fertig. Bibel lesen für andere. Das ist die Pastorenkrankheit. Wenn man einen Text schon 4, 5, 6 Mal gepredigt hat, Auslegung darüber gelesen hat, sich dann noch hinzusetzen und zu sagen, Herr, ich möchte, dass du zu mir persönlich durch diesen Text liest und dass du mir etwas Neues sagst. Das ist schwierig und das ist anstrengend. Und ich habe lange gebraucht, das zu verstehen für mich. Das Bibellesen für mich persönlich, für mich nicht geht mit 10 Minuten vormittags. Sondern das Bibellesen für mich persönlich, entschuldigt, dass ich das sage, zum Teil harte Arbeit ist. 2, 3 Stunden, nicht jeden Tag, 1 oder 2 Mal die Woche. Gut, und dann als Pastor dann halt mit griechischem Testament, Neuen Testament und Wörterbuch und Grammatik und was weiß ich was daneben. Aber ich habe für mich gelernt, dass ich arbeiten muss, dass ich bohren muss. Und dass dann Gott durch sein Wort ganz neue Türen auf einmal aufmacht. Und es wieder spannend wird. Aber unser Bild von Pastoren ist oft so, das sind die, die sind gerade geknöpft, die haben keine Probleme. Das ist auch unser Bild von Ältesten. Älteste, das sind die Vorzeigeleute in der Gemeinde. Eine meiner ersten Amtshandlungen in Hamburg, als ich dort Pastor war, war es, eine Ältestenwahl zu leiten. Der Pastor, der neu dazukommt, ist ja qua Amt und weil er keinen kennt, unvoreingenommen, hat man damals gesagt. Also organisier mal eine Ältestenwahl. Und es gab bestimmte Vorgaben und eine davon war, das stand in diesem Vorschlagzettel, das kennt ihr wahrscheinlich, dass Älteste diesen Richtlinien entsprechen sollen, die im 1. Timotheusbrief geschildert sind. Wir haben dann eine Vorschlagswahl gemacht und 30 Namen wurden genannt, mit denen ich dann zu reden hatte, als Wahlleiter. Und von diesen 30 haben mir ca. 20 abgesagt mit der Begründung, ich bin nicht der Mensch, der im 1. Timotheusbrief beschrieben ist. In meinen Worten von heute, die haben gesagt, Entschuldigung, dafür bin ich zu schief geknöpft. Nur 2 haben abgesagt mit den Worten, ich denke nicht, dass es meine Gabe oder Aufgabe ist oder ich habe keine Zeit dafür. Wir haben unser Bild von uns selbst und unser Bild vom geistlichen Dienst und in unserem Kopf passen die nicht übereinander. Wir halten uns für ungeeignet für Gott. Wir halten uns vielleicht sogar für unwürdig. Und manchmal hören wir das sogar, dass wir unwürdig sind. Ich habe das jahrelang gehört. Es ist nie so gesagt worden, aber ich habe es gehört. Bei uns ist immer eingeladen worden zum Abendmahl, was jeder zum Abendmahl gehen darf, der sein Leben mit Gott und Menschen in Ordnung hat. Und dann wurde der Satz danach gelesen, wer nun unwürdig von dem Brot isst. Wisst ihr, was ich gehört habe? Wer nun unwürdig ist. Wer nun unwürdig ist. Und unwürdig war ja qua Definition, das Leben mit Gott und mit Menschen nicht in Ordnung haben. Und nun gab es da einen Klassenkameraden, mit dem konnte ich es überhaupt nicht. Wir waren immer im Streit. Und es gab dann sogar noch einen Mitarbeiterkreis, mit dem ich einen Zoff hatte. Dann habe ich gedacht, gut, ich bin nicht würdig, ich darf nicht zum Abendmahl gehen, weil ich mein Leben mit Mitmenschen nicht in Ordnung habe. Und bin ich zum Abendmahl gegangen. Und bin für mich in eine tiefe Glaubenskrise hineingekommen, weil ich gedacht habe, ich darf nicht zum Abendmahl, aber der, mit dem ich Streit hatte, der ging jedes Mal hin. Und ich habe mir gedacht, wieso darf der hin? Und keiner sagt ihm was, denn der ist ja auch nicht würdig. Der hat ja mit mir Streit, weiß ja jeder, und ich darf nicht hin. Dann habe ich etwas ganz Kluges gemacht, ich habe die Bibel in die Hand genommen und habe gelesen, was da wirklich steht. Da steht nämlich nicht, wer unwürdig ist, mit einem S. Da steht, wer unwürdig von dem Brot ist, mit zwei S. Es geht ums Essen. Es geht nicht ums Sein. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um die Menschen in Korinth, denen Paulus da schreibt. Es geht um die Art und Weise, wie die Abendmahl gefeiert haben. Die Situation war, dass die eine Hälfte der Gemeinde wohlhabend war, die andere waren Sklaven und hatten kein Geld. Also, ihr habt Geld, ihr nicht. Ihr habt tagsüber frei, ihr habt ja Sklaven, habt Zeit. Trefft euch nachmittags um 2 schon in der Gemeinde, bringt richtig schön Essen mit, kaltes Buffet, warmes Buffet und Alkohol in Massen. Und lasst euch so richtig gut gehen und gießt euch einen hinter die Binde. Um 6 Uhr kommt ihr dazu, gerade von der Arbeit, hungrig. Möchtet gern auch was essen, aber die haben schon alles weggegessen, alles weggetrunken. Und dann sagt der Gemeindeleiter, erst feiern wir Abendmahl, ein bisschen Brot und ein bisschen Wein. Und ihr seid betrunken und ihr seid nüchtern und mit knurrendem Magen. Und Paulus sagt, Entschuldigung, das geht doch nicht. Ihr esst unwürdig von dem Brot, weil ihr überhaupt nicht begreift, dass ihr eine Gemeinde seid. Entschuldigung, ich habe noch niemals eine FEG gesehen, in der die eine Hälfte das Abendmahl betrunken feiert und die andere mit knurrendem Magen. Das gibt es nicht. Davon ist da aber die Rede. Und dann habe ich begriffen, es geht da gar nicht darum, dass ich perfekt zum Abendmahl gehen muss, denn das habe ich immer draus gemacht. Sondern es geht beim Abendmahl darum, dass Gott mir vergibt, dass Gott mich heilt und erneuert. Ich darf als Sünder kommen und darf die Vergebung annehmen. Das ist doch das Geschenk des Kreuzes, des Todes Jesu, dass ich völlig unverdient Gnade empfange, Vergebung empfange. Aber wir denken oft, wir sind unwürdig, wir sind nicht gut genug für Gott. Ja, klar, wir brauchen die Vergebung, wir brauchen die Erlösung. Das wissen wir ja. Darum gehen wir auch noch in Gottesdienst, ja. Vielleicht auch noch in Hauskreis oder Jugendkreis. Aber so richtig ganz auf Jesus einlassen, das geht ja nicht. Denn dann ständ er wieder da und würde sagen, ich möchte, dass du dich für mich einsetzt. Nee, Jesus, das kannst du nicht verlangen. Ich bin zu schief geknöpft. Verlang das von den anderen. Aber bitte nicht von mir. 4 Frauen im Text. Und die sind alle 4 definitiv schief geknöpft. Und Gott stellt sie in seinen Dienst. Und Gott macht aus ihrem Leben etwas. Gott dreht die Rangfolgen, die wir im Kopf haben, die Bilder, die wir im Kopf haben, stellt er auf den Kopf. Die dreht er um. Gerade die Menschen, die von sich sagen, was bin ich ein toller Kerl hier. So den eingebauten eigenen Schulterklopfer. Da sagt Gott, tut mir leid, mit dir kann ich nicht anfangen. Aber die Menschen, die sagen, tut mir leid, Herr, mich kannst du sicherlich nicht gebrauchen. Da sagt Gott, dich will ich in meinem Dienst haben. Für dich bin ich da. Jesus erzählt vom Pharisäer und dem Zöllner, die im Tempel beten. Und der Pharisäer sagt, Herr, ich bin toller Kerl, oder? Guck mal den Zöllner da hinten. Kannst du froh sein, dass ich nicht so einer bin? Ich bin eine echte Wucht. Und der Zöllner sagt, Herr, ich bin deiner nicht würdig. Sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der Zöllner, der geht gerecht nach Hause, nicht der Pharisäer. Und er sagt dann, der Menschensohn ist nicht gekommen, die Gesunden zu rufen, sondern die Kranken, die Nichtgerechten. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Gott stellt Rangfolgen auf den Kopf und so lebt Jesus. Ja, dieser Text sagt etwas darüber aus, wie Jesus war. Denn das, was Jesus in seinen Vorfahren hat, lebt er konsequent. Er wendet sich denen zu, von denen sich alle abwenden. Da ist Jesus in Kapernaum, da wohnt er. Und er geht aus der Stadt raus und kommt am Zollhaus vorbei. Wir kennen diese Geschichte, Matthäus 9. Bei sich hat er die ersten Jünger, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas. Und dann sieht Jesus diesen Matthäus am Zoll sitzen. Den kannten die alle. Die waren Fischer, die in der Gegend wohnten. Dieser Matthäus hat diese Fischer oft genug übers Ohr gehauen. Hat auch Jesus wahrscheinlich oft genug übers Ohr gehauen. Und dann steht da dieser schöne Satz. Und Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen. Alle anderen sehen nur, entschuldige die Ausdrucksweise, den Dreckskerl, den Betrüger, den Kollaborateur mit den Römern. Und Jesus sieht den Menschen am Zoll sitzen, nicht den Sünder, den Menschen, und sagt, ich will, dass du mir nachfolgst. Und Matthäus steht auf und kommt mit. Ich glaube, das war spannend im Jüngerkreis dann mit 5. Der eine, der die anderen 4 regelmäßig übers Ohr gehauen hat, tolle Gespräche. Jesus wendet sich denen zu, die von sich gar nicht so hoch denken. Als er Petrus in die Nachfolge ruft, sagt Petrus, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagt, ihr kennt das ja später dann. Du sollst nicht mehr Simon heißen, du sollst Petrus heißen, denn auf dich will ich meine Gemeinde aufbauen. Du bist der Fels. Jesus dreht Rangfolgen auf den Kopf. Er sieht uns ganz anders und das wird schon im Stammbaum Jesu. Ich las neulich den schönen Satz, da schrieb jemand, wenn Jesus heute eine E-Mail-Adresse hätte, dann hieße sie jesus@freunddersünder.org. jesus@freunddersünder.org. Wir denken oft so anders über uns. Wir denken nur als Sünder über uns. Aber Jesus sieht den Menschen, den er liebt. Sieht den Menschen, den er begabt. Sieht den Menschen, den er gebrauchen will. Hans-Joachim Eckstein drückt das einmal wunderschön aus. Du sagst, du hältst dich selbst für eine Flasche. Du seist ein für Gott unbrauchbarer und zum Leben ungeschickter Mensch. Das ist nun freilich noch kein Grund, gleich zu verzweifeln. Denn auch die gewöhnlichste Flasche kann durch einen kostbaren Inhalt ausgesprochen wertvoll werden. Wenn Gott selbst durch seinen Geist in dir wohnt und das in dir bewirkt, was du an sich nicht sein kannst, dann bist du durch ihn, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Ich lese das nochmal. Du sagst, du hältst dich selbst für eine Flasche. Du seist ein für Gott unbrauchbarer und zum Leben ungeschickter Mensch. Das ist nun freilich noch kein Grund, gleich zu verzweifeln. Denn auch die gewöhnlichste Flasche kann durch einen kostbaren Inhalt ausgesprochen wertvoll werden. Wenn Gott selbst durch seinen Geist in dir wohnt und das in dir bewirkt, was du an sich nicht sein kannst, dann bist du durch ihn, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. So sieht Gott uns an. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, stand am Anfang hier. Gott schafft Neues in uns. Und dann sieht Gott nicht mehr die Trickhure, die ausländische Hure, die Ausländerin oder die Ehebrecherin. Sondern er sieht Menschen, denen er vergeben hat und die er erneuert und die er liebt. Und die er in seinen Dienst ruft. So sieht Gott uns. Als Geliebte. Amen. Lass uns das auch gemeinsam mit der Band singen, Geliebt.